DSGVO-OMG.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Datenschutztheater, dem Podcast von Meine Berater. Wenn ich richtig gerechnet habe, ist es heute Folge 33.
Hundertprozentig richtig.
Ja, danke schön.
Keines bloß.
Schönen guten Morgen, lieber Murphy.
Guten Morgen, liebe Birgit.
Also, wie Sie gerade merken, liebe Damen und liebe Herren, wir sind heute wieder in der Früh im Studio. Sie hören das dann hoffentlich irgendwann morgens, mittags, abends. Zum Einschlafen sage ich jetzt nicht, weil wir wollen ja nicht, dass Sie bei unseren Folgen einschlafen, sondern sich gut unterhalten und aufgeschlaut fühlen. Und es ist heute eine Folge, die der Murphy vorbereitet hat. Die Idee dazu hatte ich und an dieser Stelle entschuldige ich mich jetzt bei Murphy.
Dass du jetzt schon 100% Redezeit hast, oder?
Nein, dass der Strafbescheid, den der Murphy heute für uns sezieren wird, 53 Seiten hat.
Ja, kleingeschrieben und Spanisch.
Ja, also ich habe ihm das als Idee geschickt und wie er mir dann mittendrin in der Vorbereitung gesagt hat, du weißt eigentlich, wie lang der Bescheid ist, habe ich gesagt, bitte, dann machen wir ein anderes Thema. Und er hat dann gesagt,
sicher nicht.
Ich habe schon so viel Zeit da reingesteckt. Ja, und er hat mit seinem Nicht-Freund ChatGPT versucht zu arbeiten. Und der hat so viel Blödsinn gemacht, dass die Zeit, um das alles richtig zu stellen, dann doch länger gedauert hat, als ChatGPT da etwas vereinfacht hat.
Genau. Ja, es kommt mir nicht nur Spanisch vor, es ist auch Spanisch. Das heißt, wir sind quasi im Urlaubsmodus. In der letzten Folge waren wir in Finnland, sind quer durch ganz Europa gereist und jetzt in Spanien angekommen und werden heute eine Strafe auspacken bzw. sezieren und auf den Tisch legen, die sich um ein Informationssicherheitsthema handelt, insgesamt um eine Versicherung und um, wie der Name schon sagt, Straffolge, um eine große Strafe.
Genau. Und der Titel, damit wir Ihnen den auch sagen, der Titel der heutigen Folge lautet Versicherung gehackt, Millionen gepackt. Also es geht wirklich um eine Millionenstrafe, wie der Murphy gerade gesagt hat, eine spanische Versicherung. Und jetzt schauen wir gleich einmal rein, was hat die denn angestellt, dass sie bestraft wurde?
Genau, also insgesamt war die spanische Datenschutzbehörde da federführend dafür zuständig, dass diese Strafe zustande gekommen ist, weil sie ja wie in allen europäischen Ländern bis auf Deutschland nur eine Datenschutzbehörde in einem Staat gibt, die La Agencia Española de Protección de Datos.
Das ist die Datos.
Das ist die Übersetzung
von Finnisch, Spanisch auch schon.
Ja, ich bin quasi ein Eurasier, also nicht ganz. Ja, viele Sprachen, viele Länder und viele wir reisen durch ganz Europa.
Genau. Und nicht nur viele Sprachen, auch viele Strafen. Das rennt sich fast.
Ja, und die 1,5 Millionen aus Finnland, da streichen wir jetzt den 1, vorn weg und dann bleiben 5 Millionen über. Das war eigentlich die Strafe, die wir dann hier aussprechen werden oder nicht aussprechen, sondern besprechen werden. Ja, insgesamt war ein kompromittiertes Maklerkonto dafür zuständig, dass einfach sehr viele Daten abgeflossen sind und diese dann ja später im Netz aufgetaucht sind und dann zu dieser Strafe geführt haben.
Also es geht um eine Versicherungsgesellschaft, die ein Maklerportal online betrieb und über eines dieser Konten wurden Daten abgesaugt.
So kann man sagen.
Ja, und wie man sich vorstellen kann, verarbeiten Versicherungen sehr viele Daten, sehr viele personenbezogene Daten, auch natürlich sensible Daten. Das schauen wir uns dann genauer an, welche Daten davon betroffen waren. Was ich an dieser Folge bzw. an diesem Strafenfall so cool finde, ist, dass die spanische Behörde, gleich wie auch die finnische, in der vorletzten Folge war das dann schon, sagt, ihr habt gegen 4, 5, 6 verschiedene Artikel aus der DSGVO verstoßen und ich bestrafe jeden einzeln.
Also das heißt, da kommen wir dann noch dazu.
Ich weiß, ja. Ich sage es jetzt eh nicht, ich spoilere nicht, das ist ja deine Folge. Ich wollte eben nur sagen, es ist cool, dass man dann sieht, wenn ich jetzt gegen, weiß ich nicht, Artikel 35 verstoße, kriege ich Strafe X.
Genau.
Also das ist eine Summe von Strafen, weil es war ja auch eine Summe von Problemen, dass man sagen kann, eine ganze Kette von Problemen, die dazu geführt hat, dass dieser Fall vor die Behörde kam und dann auch eine Strafe verhängt wurde.
Genau, also fehlende Sicherheitsmaßnahmen, fehlende Protokollierung, mangelnde Führungsverantwortung, also man kann fast sagen, fehlende Datenschutzkultur im ganzen Unternehmen. Und das hat dann insgesamt dazu geführt. Aber machen wir mal Stück für Stück.
Bitte.
Ja.
Was ist genau passiert?
Genau passiert
technisch?
Ist Folgendes. In einer hausinternen Software, das heißt SMC, Kundenverwaltungsprogramm, war ein Makler angehängt und hat sich dort natürlich immer wieder seine Kunden angeschaut. Und der ist aber gehackt worden. Also dieses Konto von ihm wurde, wie man so schön sagt, kompromittiert. Und über dieses Konto wurden dann systematisch Abfragen gestartet und quasi so ein automatisierter Brute-Force-Angriff, wie man so schön sagt.
Das kennt jeder, diesen Ausdruck.
Selbstverständlich, ja, jeder, der uns immer wieder zuhört. Jedenfalls wurden da einfach automatisiert immer wieder Daten abgefragt und damit insgesamt Millionen Daten über dieses Konto herausgezogen.
Hat der Makler das selber gewusst,
warum,
dass das passiert ist?
Gleich. Warum Millionen? Weil nicht nur die eigenen Daten, also die aktuellen Kunden von dem Makler da in diesem Zugriff waren, sondern auch ehemalige Kundenkonten. Und deswegen war das so ein großes Thema insgesamt. Der Makler selber hat das sicher nicht gewusst, weil das ist einfach online passiert. Und zwar nicht über seinen Rechner wahrscheinlich, sondern irgendwie anders. Es wurde einfach, wie gesagt, dieses Konto kompromittiert. Ja, und alle diese Daten wurden dann, oder ein Teil der Daten wurde dann zum Verkauf angeboten.
Über Telegram.
Genau.
Ein Messenger-Dienst, den wir nicht empfehlen.
Nicht mögen, nein.
Nein, nicht wirklich. Also das heißt, ein unfriendly Hacker hat sich Zugriff geschafft auf das Maklerportal der Versicherung in Spanien. Es war im Übrigen die Generali, das wurde veröffentlicht.
Ja.
Generali Spanien hat Millionen von Daten abgesaugt und was dann im Zuge des Falles rauskommen ist, es
werden
waren wir immer alle Daten zugänglich, egal ob es sich um aktive oder um Ex-Kunden gehandelt hat.
Ja.
Ja.
Das Thema natürlich, was wir im ersten Punkt gleich wissen und was alle unsere Zuhörenden auch wissen, es hat gegen ein Prinzip verstoßen, dass diese ganzen Daten im Zugriff waren, nämlich Prinzip der Datenminimierung bzw. Speicherbegrenzung. Das heißt, Ex-Kunden darf man nicht ewig aufheben, aber das wissen wir schon. Die Generali hat das offenbar nicht gewusst bzw. hat es nicht so eingeschränkt, dass über das Portal diese ganzen Kunden im Zugriff waren.
Welche Daten waren betroffen?
Da schauen wir uns einmal die unter Anführungszeichen jetzt normalen und nicht sensiblen Daten an. Spoiler, Spoiler, sind nämlich auch sensible dabei. Die normalen Daten waren quasi die Namens- und Adressdaten, Vertrags- und Schadensdaten, Geburtsdaten, Telefonnummern, also personenbezogen im engeren Sinn. Einmal in diesem Fall, wie gesagt, die normalen Daten und insgesamt über 1 Million ehemalige Kunden waren da im Zugriff drin.
Also das heißt, zusätzlich zu den aktiven Kunden auch über 1 Million ehemalige Kunden.
Und am Anfang wusste auch die Generali nicht einmal, wie viele Daten insgesamt von dem Vorfall betroffen waren, weil es gar keine gescheiten Protokolle oder sogenannte Audit-Trails gibt, wo man nachvollziehen kann, wer wann wo zugreift und welche Daten vielleicht einzieht. Das war natürlich auch sehr bedenklich auf der einen Seite und wird dann in späterer Folge, wie wir noch hören werden, auch die Strafhöhe ein wenig in die Höhe treibt.
Du hast dir ja schon ein paar Praxistipps da überlegt, die wir nicht ganz am Ende heute bringen werden, sondern gleich
zwischendurch. Genau.
Du hast gerade gesagt, es fehlten aussagekräftige Protokolle und Audit-Trails, auch ein Begriff, den sicher jeder
wunderbar
kennt.
Wunderbar, ja.
Also ein nachvollziehbarer Weg, wie auf welche Daten von wem wann zugegriffen wurde, kann man sagen. Was sind denn da jetzt einmal deine ersten Praxistipps gleich an dieser Stelle?
Ja, klarerweise. Erstens einmal sollte man die Logs nicht nur haben, sondern auch regelmäßig einsehen, auslesen und analysieren, damit man eben schnell und präzise auf solche Vorfälle reagieren kann. Und naja, wenn man Informationssicherheit lebt, ist man da auch einmal ein großes Stück weiter, weil in dem Fall, wenn man das Sicherheitsziel der Vertraulichkeit in den Ring werfen darf, von meiner Seite, da geht es einfach darum, wenn Daten abfließen, ist natürlich die Vertraulichkeit betroffen. Und um die Informationssicherheit zu stärken, sollte man einfach solche Methoden einführen, dass man eben Logs hat, dass man monitort, was überall alles passiert in den Zugriffen, dass man vielleicht schaut, wenn ein Makler permanent oder in einem großen Umfang Daten abgreift bzw. aufruft, dass das vielleicht nicht ganz normal ist.
Genau. Und Wenn man, ich wollte den Gedanken zuerst zu Ende denken, weil gestern ist mir wieder mal aufgefallen, ich bin ja sowas von überhaupt nicht Multitasking. Gestern habe ich versucht, jemanden zuzuhören, mitzudenken, was zu lesen und auch eine richtige Antwort zu geben.
Was zu schreiben.
schreiben habe ich auslassen, aber ich bin total gescheitert und habe dann meinem Gegenüber gesagt, eins nach dem anderen bitte, ich höre Ihnen jetzt zu, dann lese ich das noch und dann gebe ich eine Antwort. Also die DSGVO schreibt ja auch vor, dass man gewisse Kontrollen einführen muss und das sind zum Beispiel auch Eingabekontrollen, die ja Teil der Informationssicherheit sind. Also das heißt übersetzt nichts anderes, man sollte nur mehr Software im Einsatz haben, die mit aufzeichnet, wer wann auf was zugreift. Und diese sogenannten Logfiles nicht eben nur, wie du gerade gesagt hast, haben, sondern die muss ja regelmäßig mehr anschauen.
Erstens haben und zweitens anschauen.
Und vor allem, das ist ja wieder was mich total fasziniert. Sicher, es ist eine große Versicherung, es gibt viele Datenbewegungen, aber wenn über ein und dasselbe Maklerkonto da Millionen Zugriffe und Abflüsse permanent passieren, und das ist ja auch ein fortgesetzter Zeitraum gewesen, es war ja nicht ein Tag, sondern sicher längerer Zeitraum,
Wochen,
dass das niemandem auffällt, dass da keine Alarme gibt und so.
Genau, da ist der Punkt, wenn es nicht gelockt wird, kann es nicht auffallen.
Ja, klar.
Genau.
Du hast jetzt vorher ein bisschen gespoilert, das waren nicht nur normale personenbezogene Daten, wie es wir immer nennen, betroffen, sondern auch andere.
Heikle und sensible.
Ja, schön.
So wie wir das immer sagen, heikle Daten, wie zum Beispiel Bankverbindungen in Einzelfällen, also IBANs, die sind natürlich nicht sensibel, weil sie nicht unter das Stichwort sensibel
sie haben keinen besonderen Schutzcharakter.
DSGVO fallen. Das, was da noch hineinfällt, sind dann die Gesundheitsdaten. Also es waren auch einige Gesundheitsdaten darunter. Sensibel im Original heißt es ja besondere Kategorien personenbezogener Daten, wie wir wissen. Ja, und die Kombination, also jetzt der Gesamtheit dieser Daten, ist dann schon mehr als bedenklich, weil man natürlich aufgrund dieser Daten gewisse Missbräuche vermuten kann, wie zum Beispiel, dass man sagt, es ist die Möglichkeit, dass man Identitätsdiebstahl betreibt und so weiter.
Genau, und die Menschen sind ja, also der Schutz der Privatsphäre geht ja in Richtung Schutz des Lebens, der Gesundheit, des Rufs, aber natürlich auch der finanziellen Unversehrtheit. Und wenn man so viele Daten von einer Person hat, dann kann man schon ganz gezielte Phishing-Angriffe zum Beispiel machen und dann die Leute dazu bewegen, dass sie vielleicht was einzahlen.
Und oder auch in gewissen Fällen Daten erhalten, weil manchmal ist zum Beispiel das Geburtsdatum oder eine Sozialversicherungsnummer und so weiter schon der Schlüssel am Telefon, damit man irgendwelche Auskünfte bekommt.
Genau. Wenn man heute beim AMS anruft und seine Sozialversicherungsnummer weiß, kriegt man sicher Auskünfte noch und nöcher. Oder bei der ÖGK anruft, weil welchen Identifikator werden die verwenden außer der Sozialversicherungsnummer? Was ja auch eine sehr interessante Sache, ich glaube, das ist eines meiner Lieblingswörter, weil ich finde ja alles interessant. Wir beraten nicht nur Versicherungsunternehmen, sondern auch sehr viele Versicherungsmakler, Versicherungsvermittler, Berater in Versicherungsangelegenheiten. Da gibt es verschiedenste Gewerbescheine. Das heißt, die Datenschutzbehörde, die spanische, hat sich auch die Rolle der Versicherungsvermittler da genauer angeschaut und auch ein bisschen etwas dazu zu sagen gehabt.
Ja, also insgesamt diese Rolle war natürlich da im Zentrum. Klar, der Vermittler hat oder muss auf seine Kundendaten Zugriff haben, weil sonst wird es schwierig. Aber erstens einmal hatte er die auch noch lange nach dem Vertragsende. Plus, es wurden auch Ex-Kunden insgesamt nicht aus den Systemen herausgenommen und aus dem Zugriff. Und erst nach diesem Vorfall hat dann die Generale gemeint, gut, dann schränken wir halt diesen Zugriff ein bisschen ein.
Das war aber nett für Ihnen.
Das war sehr nett, dass künftig einfach nur mit die aktuellen Kunden im Zugriff sind und nicht mehr irgendwelche Altkunden.
Ich glaube ja, ich habe mir den Fall ja nicht genau angeschaut, weil es Murphys Fall ist. Ich stelle ja da nur ein paar komische Fragen und philosophiere herum. Wenn ich mir das ganze Thema anschaue, dann glaube ich, dass dieser Makler auf weitaus mehr Datenzugriff hatte als auf die eigenen Kundendaten. Weil dass ein einzelner Makler Millionen von Kunden hat, das gibt es nicht.
Tausende vielleicht, aber nicht
Millionen. Möglicherweise, wenn er es schon lange macht.
Ja.
Aber in dem Fall wird es höchstwahrscheinlich so gewesen sein, wenn man einen Makler Zugriffsberechtigung hatte in dieses SMC, wahrscheinlich Service Makler Center, keine Ahnung.
Und das auf Spanisch, genau.
Ja, genau, auf Spanisch. Das kann ich nicht.
Servicio. Irgendwas.
Ich kann nur Cervezas. Das heißt, glaube ich, Biere.
Genau.
Ja, noch etwas früh für ein Bier. Jetzt hast du mich total aus dem Konzept gebracht.
Wunderbar.
Danke.
Wir waren bei den Schnittstellen.
Ja, genau. Also ich mutmaße, dass die Makler, und das wird ja nicht der einzige gewesen sein, dessen Konto wurde halt gehackt. Aber da gibt es ja sicher tausende Makler, die da eine Zugriffsberechtigung auf dieses Portal hatten und wahrscheinlich dann Zugriff auf alle Kunden, die die Generali in Spanien hat. Und das geht ja überhaupt gar nicht.
Ja, das ist halt insgesamt das Thema, wo ich jetzt auch genau hin möchte, nämlich zu den
das
Schnittstellen.
Wusste ich.
Ja, weil diese Hintertüre, dass man dann auf Daten Zugriff hat, die man nicht sehen sollte, ist natürlich dann auch ein weiterer Punkt, der dann, wenn wir dann die DSGVO-Verstöße uns anschauen, ein wesentlicher Punkt gewesen ist.
Das heißt, du möchtest jetzt einmal erzählen, was die Datenschutzbehörde aufgelistet hat an Verstößen?
Das auch, aber noch zurückzukommen, wie gesagt, das betrifft ja insgesamt nicht nur Makler, wenn man dann auch andere Firmen anschaut, also ich werde dann das auch noch einmal explizit sagen, jede Firma, die irgendwelche Schnittstellen nach außen hat, sollte diesen Fall sich rot aufschreiben und einrahmen und in Zukunft ein paar Dinge vielleicht
prüfen
oder und oder dann einführen und besser machen, insbesondere halt das Monitoring dieser ganzen Daten, die da fließen.
Also das heißt, wir sprechen nicht nur jetzt von einem B2B-Portal kann man sagen, weil wenn jetzt der Versicherer oder eine Bank ein eigenes Portal oder Wertpapierfirma zur Verfügung stellt, dass die Vermittler auf die Kundendaten zugreifen können, sondern jede Schnittstelle, also das heißt jeder Online-Zugriff auf irgendein Portal, egal ob das ein Kundenportal ist, ob das ein Vermittlerportal ist, was auch ein Online-Shop, was auch immer.
Theoretisch alles, warum?
Genau.
Weil natürlich auch jede Schnittstelle Risiken bietet, wie zum Beispiel SQL-Injections und so weiter. Da gibt es ja auch bei der KI, wenn wir heute schon bei ChatGPT waren, gibt es ja auch schon mittlerweile die Prompt-Injections. Das heißt, wie bekomme ich ChatGPT dazu, mir was zu erzählen, das es gar nicht darf. Und oder auch bei Copilot, aber das ist ein anderes Thema. Das werden wir jetzt nicht ausbreiten, weil sonst reicht das elektronische Band hier bei der Spot nicht aus. Deswegen kommen wir zurück und konzentrieren uns wieder auf die DSGVO-Verstöße, die wir hier hatten.
Wobei wir ja auch schon gesagt haben, die nächsten Folgen widmen wir schon ein bisschen dem Thema Datenschutz und KI.
Genau.
Also das ist so schon ein kleiner Vorgeschmack, liebe Damen und liebe Herren, die uns zuhören. Das ist ja ein ganz heißes Thema und Sie können sich vorstellen, wir werden da jeden Tag zu gewissen Themen gefragt. Und ich glaube, die nächsten zwei Folgen, die wir dann machen, werden wir so unter den Titel Datenschutz und KI ein bisschen stellen.
Also in sehr naher Zukunft werden wir auf jeden Fall dorthin kommen, wenn wir heute
falls wir heute mal fertig werden mit diesem Monsterfall mit den 53 Seiten.
Genau.
Aber keine Sorge, liebe Damen und Herren, der Murphy hat das super zusammen exzerpiert. Ich wollte gerade sagen. Und wenn ich endlich wieder mal aufhöre zum Reden, kannst du weiter erzählen, bitte,
ich bin
Murphy.
Dabei. Trink deinen Kaffee. So, also Zugriffe sollten auf das Nötigste beschränkt sein, haben wir schon gesagt, das ist nicht Tonneau-Prinzip. Und natürlich, Ex-Kunden gehören gar nicht irgendwo in eine Umgebung hinein. Die AEPD, also die spanische Behörde.
Ich sag's noch einmal, wie es heißt.
AEPD.
am Schluss habe ich immer gemerkt, das Dora ist Datos.
Genau.
Finde ich herrlich, sage ich in Zukunft auch öfter.
Datos.
Genau.
Hat vier verschiedene Artikel, die ich jetzt nicht explizit erwähnen werde, aber beschreiben werde. Ich kann sie auch erwähnen. Also Artikel 5, 25, 32 und 35, extra für die Birgit heute.
Danke.
Hat sie jeweils mit 1 Million und Artikel 25 mit 2 Millionen bestraft. Also langsam eins nach dem anderen. Integrität und Vertraulichkeit, also Daten wurden nicht ausreichend geschützt. Wir haben so nicht so ein Registrierkassen-Ton, das wäre jetzt super, so kling-kling mit 1 Million.
Ah, das nehmen wir mit für die nächste Strafenfolge.
Ja,
wir haben super. So eine Rezeptionsklingel zu Hause,
die
nehmen wir mit.
Raschelt es dann.
Genau.
Privacy by Design und Default, also es gab weder Risikobewertung noch angepasste Prozesse, die Systeme waren veraltet.
Das kommt doch bei Versicherungen nicht vor, dass was veraltet ist.
2 Millionen. Dann Artikel 32, der Klassiker, wenn es für mich um den technischen Datenschutz geht, also Sicherheit in der Verarbeitung, fehlende Zugriffskontrollen, Logs und so weiter, auch wiederum 1 Million. Und am Ende, die letzte Million war dann für die nicht durchgeführte Datenschutzfolgenabschätzung. Und insgesamt, wer mitgerechnet hat, sind wir dann bei diesen 5 Millionen, das gesamte Strafpaket dann.
Also das heißt, wie Sie hören, es war nicht ein einzelner Verstoß und das kommt ja auch ganz selten vor. Also wenn eine Strafe verhängt wird, dann kommt es wirklich ganz selten vor. Was?
Da kommt es dann dick.
Ja, aber
wenn
das
dann
kommt
so viele verschiedene Sachen dann bestraft werden.
Was ich aber sagen wollte ist, es kommt selten vor, dass gegen einen einzigen Artikel verstoßen wird und aus dem ergibt sich dann die Strafe, sondern es ist meistens eine Kombination, also ein ganzes Paket an Verstößen.
Ein Bündel.
Ein Bündel, genau. Und auch in diesem Fall wunderbar aufgelistet und seziert von der Datenschutzbehörde, wo man sie dann wirklich selber als Unternehmen auch anschauen kann. Naja, welche Artikel haben da zusammengespielt? Mhm. Nicht nur einer, eben in diesem Fall 5. Und lustigerweise 5 Artikel. Nein, ich habe mich verzählt, 4 Artikel, 5 Millionen, so war es, nicht umgekehrt.
Genau. Nicht 2 Minuten 2 Millionen, sondern 4 Artikel 5 Millionen.
Und die Behörde hat, so wie du mir das auch erzählt hast, von strukturellen Mängeln gesprochen, also ein Systemproblem. Ja. Es war nicht ein einmaliger Vorfall oder Unfall oder Zufall, jetzt haben wir es mit
und
den
so
Fällen.
Weiter. Da kommen wir jetzt in den nächsten 2-3 Minuten noch dazu. Das erste war mal, die Generali hat natürlich gesagt, na Moment, wir sind ja eh super. Er hat Einspruch eingelegt und versucht, diese Vorwürfe zu relativieren und hat dann die Argumente versucht zu entkräften mit zum Beispiel dem Thema so, das handelt sich ja nur um Einzelfälle. Oder
ein paar Millionen Einzelfälle.
Ja, wenn man alle einzeln anschaut, sind es Einzelfälle, aber halt viele. Die Mitarbeitenden sind sowieso geschult gewesen, die Prozesse haben wir dann eh nach dem Vorfall verbessert. Und insgesamt haben wir immer im Sinne der Kunden gehandelt. Mhm. Also wir sind eh super. Lustigerweise hat die Datenschutzbehörde in Spanien das nicht ganz so gesehen und hat gemeint, naja, die Probleme haben ja über mehrere Jahre insgesamt gedauert, also das Nichtbeheben von diesen ganzen Missständen. Die Schulungen, sollte es welche gegeben haben, die waren niemals dokumentiert, also das kann man gleich mal behaupten. Ja, Nachbesserungen hat man insgesamt erst nach dieser Panne gemacht.
Apropos Schulungen, das ist ja auch ein Thema, auf das ich immer wieder besonders gern hinweise, weil ich ja auch besonders gerne Schulungen halte. Sie wissen das, liebe Damen und Herren, Reden gehört ja zu meinen größten Leidenschaften. Und an dieser Stelle kann ich nur sagen, dokumentieren Sie regelmäßige Schulungen, eine am Beginn eines Arbeitsverhältnisses und dann nie wieder, ist viel zu wenig. Im Versicherungsvermittlungsbereich, auch im Wertpapiervermittlungsbereich ist man gesetzlich verpflichtet, die Nachweise zu erbringen. Das hat auch mit der Gewerbeberechtigung zu tun. An dieser Stelle einen lieben Gruß an den Oliver Lindner und meine Weiterbildung können wir wärmstens empfehlen, dass man sich dort registriert und dort Schulungen und Tests macht und die Zertifikate verwaltet. Wenn es die Behörde sehen will, reicht es nicht aus zu sagen, wir haben ja eh geschult. Sie will einen Nachweis sehen und da tut man sie ohne Zertifikate halt ein bisschen schwer.
Genau, da gleich anschließend an diesen Punkt. Offensichtlich hat man intern auch Empfehlungen ausgesprochen, die aber nie umgesetzt. Und es gab auch für diese Empfehlungen keine Nachweise oder auch für Kontrollen oder Verbesserungsvorschläge, obwohl auch die Führungskräfte genau wussten, dass es da ein Risiko gibt. Und das haben sie halt dann von einem Vorstand wahrscheinlich zum anderen hingeschoben und wieder zurück. Haben glaubt, das löst sich dadurch, wenn man es oft hin und her schiebt, aber es hat sich nicht gelöst. Und somit hat die Behörde auch gemeint, es war auch ein sehr erschwerender Umstand, dass die Leute da gewusst haben, es ist nicht super, aber tun wir dabei noch nichts.
Ah, Wahnsinn. Kannst du dich noch erinnern, in unseren ersten Datenschutz-Workshops, die wir bei Kunden gehalten haben, 17, 18 herum?
Wichtige Worte.
Ja, genau. Wir haben immer gesagt, beim Datenschutz gibt es die drei wichtigsten Punkte. Und da haben wir mal ein Quiz gemacht am Anfang. Was sind die drei wichtigsten Punkte im Datenschutz? Heute sagen wir einen mehr dazu, aber damals sagten wir die drei berühmten Worte.
Ja, dokumentieren, dokumentieren, dokumentieren.
Genau.
Und jetzt sagen wir den vierten Punkt, dokumentieren.
Schulen. Also. Dokumentiert Schulen.
Genau.
Genau. Also das heißt, es gab eine echte Versäumniskultur, wenn man ein positives Wort da finden möchte.
Ja. Was ich zumindest total, der hintere Teil ist positiv.
Ja, was ich ja total interessant finde, Sie kennen das, liebe Damen und Herren, wir erzählen immer wieder von Strafen, die dann reduziert werden, weil jemand gleich bezahlt im Süden. Das ist da nicht passiert.
Da kommen wir dann noch dazu.
Ja, das sagst du immer, wenn ich was vorziehe.
Selbstverständlich.
Gut. Tun wir bei deinem Plan weiter.
Machen wir weiter. Ja. Also insgesamt Datenschutz hat auch die Behörde gemeint, ist jetzt nicht ein IT-Thema, sondern ist eine Führungsaufgabe. Haben wiederum kritisiert, es gab keine klaren Zuständigkeiten, Sicherheitsprobleme wurden ignoriert. eben keine verpflichtenden Schulungen und auch externe Partner wurden nicht ausreichend kontrolliert. Auch dieser Punkt, den wir schon einmal angesprochen haben, hat dann dazu geführt, dass wir wie gleich in dem nächsten Punkt wir sehen werden, dass es eben diese Strafe gegeben hat. Ja, und insgesamt die Botschaft, wenn die Leitungsebene den Datenschutz nicht ernst nimmt, ist jede Maßnahme nur kosmetischer Natur, weil was sollen denn die Mitarbeiter tun, wenn das von oben nicht vorgelebt wird? Ja. Da wird keiner aufstehen und sagen, nein, das kannst du vergessen. Aber ich mache das jetzt. Ja. Ich bin super im Datenschutz und bei mir gibt es das nicht. Wird nicht passieren.
Ja, dann kommt ja noch dazu, dass erhöhte Sicherheitsmaßnahmen ja auch Geld kosten. Mhm. Und sehr häufig kommt von oben kein Budget für dieses, ja, für diese Umsetzungen. Und was soll dann die mittlere Führungsebene machen? Die IT zum Beispiel, die kann tausendmal sagen, wir brauchen höhere Sicherheitsmaßnahmen, genau, die kosten X. Wenn es kein Budget dafür gibt, dann geht die Verantwortung wieder natürlich in die Geschäftsleitung zurück, weil am Ende des Tages muss die das ernst nehmen und muss auch die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung stellen, Menschen und Geld und Technik, ja, damit eben so etwas im besten Fall nicht passiert. Was ich auch interessant finde, dass die Generali damit argumentiert hat, na, wir haben unsere Mitarbeiter eh geschult, wo ein Makler gehackt wurde, weil, ja, es wurde ja kein internes, spannend, Tool, ja, gehackt. Jedenfalls, es hat schon auch einen Sinn, weil wenn Sie sagen, na, unsere Mitarbeiter sind eh geschult, hast du wahrscheinlich übersetzt, naja, die haben ja alles gemacht, was man im Datenschutz machen muss, und das war halt einfach ein Pech, dass den Makler, genau, gehackt haben. Den Makler muss die Versicherung im Übrigen nicht schulen, also das ist auch klar, ein Versicherungsmakler ist ein eigenständiger Verantwortlicher nach der DSGVO, und wenn ein Versicherungsmakler Daten verarbeitet, was er sie tun wird müssen, um sein Geschäft zu machen oder ihr Geschäft, muss er schon selber auf seine Schulungen schauen.
Ja, ja, wie gesagt, ja, wir haben schon vorher gespoilert, die 5 Millionen. Entscheidend für die Höhe dieser 5 Millionen Strafe.
Ah ja, vorher haben wir ja nur die Artikel erwähnt, jetzt geht es ja, ja, genau, tatsächlich darum, die Summe, warum es so hoch geworden ist.
Punkt 1 natürlich die Sensibilität dieser Daten, weil auch Gesundheitsdaten betroffen waren. Dann die Zahl der Betroffenen, weil es in die Millionen, also über eine Million gegangen ist. Die Dauer der Verstöße, weil das nicht nur kurzfristig, sondern eben über Jahre gedauert hat, bis dann irgendwer gemeint hat, die Technik ist vielleicht nicht gerade am letzten Stand. Und insgesamt fehlende Prävention und die, nennen wir es einmal, fehlende Unternehmensdatenschutzkultur.
Schönes Wort.
Genau.
Ja, die Generali hat sich dagegen gewehrt, wie wir jetzt schon gehört haben, hat aber dann im Verfahren durchaus Kooperationsbereitschaft, ja, gezeigt.
Es gab zwei mildernde Gründe, wo man gesagt hat, dann auch von der Datenschutzbehörde, okay, sie zeigen ein bisschen Einsicht in Form der Kooperationsbereitschaft und auch, dass nachher eben die oben erwähnten Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt worden sind. Trotzdem bleibt am Ende des Tages diese Summe an diesen Einzelverstößen von 5 Millionen, aber wie du schon gesagt hast, wir sind im Süden. Und im Süden heißt es, wir kriegen Rabatte. Pronto Pago, wie man das auch nennt, gibt es bei uns übrigens nicht.
Erklär mal wirklich Spanisch.
Ja, ist ein Wahnsinn. Also 20% kann man da sofort abziehen. Man hätte also insgesamt dann 4 Millionen hat dann die Generali bezahlt. Es wären sogar weniger gewesen, wenn sie die Schuld anerkannt hätten. Aber das ist halt da im Süden, wenn man die Schuld nicht anerkennt, kriegt man trotzdem ein bisschen einen Rabatt. Wären sie mit Schuldanerkenntnis an die Sache herangegangen, hätten sie nur 3 Millionen bezahlt.
Also das ist wohl überall das Gleiche. Geständnis wirkt strafmildernd. Ja. Also wir kennen das ja aus Strafverfahren, dass man weniger Strafe ausfasst, wenn man, steht dann in den Medien immer, war umfassend geständig, deshalb dann eine geringere Strafe. Ja. Das heißt, im Verwaltungsstrafverfahren dort hätte die Generali gesagt, ja, wir waren es, wir sehen es ein, wir haben was falsch gemacht, hätten sie nur 3 Millionen bezahlt.
Ja. Ja. Es wäre dann 1 Million weniger gewesen.
Die hätten es gleich in Datenschutz investieren können.
Zum Beispiel, ja.
Ein bisschen eine Beratung oder ja, so. Gell? Ein paar Schulungen, die dokumentiert sind. Was ja da auch sehr interessant ist, was wir nicht wissen, das könnte man mal unser Team recherchieren lassen, was ein Schuldanerkenntnis dafür Folgen hätte. Ja. Weil grundsätzlich sagt ja, genau, der EuGH, Schadenersatz gibt es nur, wenn zum Beispiel einer betroffenen, ja, Person aus einem Datenschutzvorfall auch echt ein Schaden entstanden, ja, ist. Möglicherweise.
Das dachte ich auch schon, dass deswegen die Schuldanerkenntnis nicht passiert ist.
Ja, vielleicht ist es.
Keine Folgeschäden.
Genau. Dann ja, das kann durchaus sein, dass die Generali dann insofern beraten war, aber das wissen wir jetzt nicht, ob das rechtlich dort tatsächlich so ist. Aber Pronto Pago gefällt mir sehr gut, also wieder ein neuer spanischer Ausdruck. Das können wir in Zukunft ja auch zu unseren Kunden sagen. Pronto Pago gibt es 3% Konto, genau, oder so irgendetwas.
Ja.
Du hast dann gesagt, ja, der Fall trifft die Versicherung, aber die Lehren gehen viel weiter. Genau. Welche Lehren können wir da jetzt noch draus ziehen und mitnehmen?
Tendenziell, wie vorher schon erwähnt, externe Vermittler oder Partner, wenn man selber einsetzt, sollte man darauf schauen, wie da diese Datenflüsse da ausschauen, wie die Schnittstellen ausschauen, gibt es sensible Daten, die verarbeitet werden und so weiter. Man muss die jedenfalls eben strikt begrenzen und kontrollieren, regelmäßig auditieren und auch schauen, gibt es Schwachstellen, weil es muss ja nicht heißen, dass die Daten, die hin und her fließen, vielleicht ein Problem verursachen, sondern die Schnittstelle an und für sich, weil sie irgendwo eine Zero-Day-Lücke oder was aufgerissen hat. Also wir werden schon wieder zu technisch, sehe ich an den Augen meiner Frau.
Ich habe gar nichts gesagt, genau, nur geschaut.
Richtig, nur geschaut.
Offensichtlich reicht es schon.
Also wir müssen insgesamt, wenn wir nach außen Schnittstellen haben, immer regelmäßig kontrollieren und checken, ob da noch alles funktioniert oder ob es irgendwelche Themen gibt, seitens Punkt 1 Datenabflüsse oder Punkt 2 der Technik, damit wir insgesamt dann auf der sicheren Seite sind.
Also das heißt, es hat nichts nur mit Versicherungen zu tun, sondern das kann jede Branche betreffen, dieses Thema. Und natürlich muss man sich als Unternehmen, das solche Portale mit Schnittstellen nach außen anbietet, auch immer überlegen, welche Daten sind denn dann im Zugriff. Wenn die sensibel sind oder heikel, muss ich noch höhere Schutzmaßnahmen haben, als wenn man einfach nur Informationen über ein Unternehmen abrufen könnte.
Wie Verschlüsselung und solche Themen wären da vielleicht eine Idee.
Multifaktor-Authentifizierung,
genau,
würde mir da einfallen, mir der Technikerin.
Genau. Also insgesamt jede Organisation, die da mit externen Datenempfängern oder Schnittstellen zu tun hat, ist da betroffen oder kann da betroffen sein.
Was ich ja ganz spannend finde, der Murphy macht da heute noch einen kleinen, wie soll man sagen, eine Fleißaufgabe,
einen Sidestep,
weil normalerweise, Sie wissen ja, wir sind Unternehmensberater, wir schauen immer, wie beraten wir Unternehmen, dass ihnen nichts passiert, dass alles korrekt umgesetzt ist, und was wir zum Beispiel nicht machen ist, dass wir Privatpersonen vertreten, dürfen Rechtsanwälte und machen, beraten. Das machen wir nicht, wir beraten auch keine Privatpersonen und schon gar nicht in Richtung, was kannst du denn jetzt machen, aus dem Datenschutz heraus, gegen ein Unternehmen. Das ist nicht unsere Philosophie. Wir stehen ganz klar auf der Seite der Unternehmen. Nichtsdestotrotz, fand ich sehr interessant, hat sich der Murphy da überlegt.
Weil gerade in solchen Fällen kann es ja passieren, dass wir oder alle unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht von solchen Dingen einmal betroffen sind.
Genau. Und also was können Sie, wenn Sie jetzt betroffen sind von so einem Datenschutzvorfall, als Privatperson, weil die betroffenen Personen mussten ja informiert werden über diesen Vorfall, was könnten Sie jetzt tun, entweder wenn Sie es eh von dem Unternehmen gehört haben oder wenn Sie auf andere Art und Weise draufkommen, dass irgendwas passiert ist?
Also die zwei Klassiker, Punkt 1, einmal Auskunft verlangen, mal fragen, was haben Sie denn für Daten von uns? Und Punkt 2, wenn es aus irgendeinem Grund dann ja so weit kommt, dass man glaubt, dass ein Datenschutzverstoß passiert ist, dann kann man den auch als Privatperson melden.
Genau, also man kann, so wie in einer der letzten Folgen schon einmal erwähnt, auch zum Beispiel bei der österreichischen Datenschutzbehörde eine Anregung zur amtswilligen Überprüfung einbringen oder natürlich, zweiter Fall, zweite Möglichkeit, eine Beschwerde. Aber da muss man schon einen Nachweis erbringen, dass ein Unternehmen mit den eigenen personenbezogenen Daten irgendwas aufgeführt hat, wo man sagt, ich bin jetzt beschwert, es passt irgendwas nicht, dieses Unternehmen geht mit meinen Daten nicht sorgfältig um oder hat ein betroffenen Recht von mir nicht erfüllt. Also das heißt, man kann auch als Privatperson, als betroffene Person zur Behörde gehen und etwas anregen oder sich beschweren.
Genau. Und Unternehmen, die das vorbildlich alles umsetzen, brauchen das natürlich nicht. Die haben solche Themen wie zum Beispiel regelmäßige Prozessreviews, wo halt der Datenschutz kein einmaliges Projekt ist, sondern in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess eingebettet ist. Dann die Informationssicherheit, die ganzheitlich und nicht vielleicht punktuell gedacht ist, wo man Zugriffskontrollen, Logging, Monitoring etc. hat, die Schulung und Awareness hochhält, also dass die Mitarbeiter klare Vorgaben bekommen, wie mit dem Datenschutz umzugehen ist.
Da muss ich noch kurz einhaken.
Ja.
Nicht nur die Mitarbeitenden, auch die Führungskräfte und vor allem die oberste Ebene gehört genauso in Schulungen reingesetzt, wie jede andere Person, die in einem Unternehmen tätig ist.
Ja, so ist es. DSFA, also Datenschutzfolgenabschätzung, lieber einmal zu viel eine machen, als einmal zu wenig. Und wenn man externe Partner hat, diese eben auch auditieren und schauen, welche Daten werden da untereinander vielleicht ausgetauscht. Das kann ja in beide Richtungen gehen. Und wenn man das nicht macht, kann das recht schnell teuer werden, wie wir gesehen haben.
Genau. Und es kann ja auch sein, dass man zum Beispiel diese Schnittstelle mit dem Portal, das sich dahinter verbirgt, an einen Auftragsverarbeiter ausgelagert hat oder überhaupt große Datenverarbeitungen ausgelagert hat. Diese lieben Partner sind auch immer regelmäßig zu prüfen. Fragen Sie regelmäßig die technischen und organisatorischen Maßnahmen an. Wir haben jetzt gerade wieder einen Fall, wo ein großes Lohnverrechnungsunternehmen durch einen Angriff bei Tausende Daten quasi verloren hat, die hoffentlich nicht, aber es wurde angekündigt, heute an diesem Tag, wo wir im Studio stehen, eventuell im Darkweb veröffentlicht werden. Also ja, auch die Auftragsverarbeiter gehören regelmäßig auditiert.
Und vielleicht in Zukunft zertifiziert.
Ja.
Das ist eine andere Geschichte.
Ja, was
wir Fragen haben da jetzt über Fragen
ein,
haben wir.
Genau, wir haben da jetzt ein super schönes Wort, das ich sehr mag.
Reflexion.
Ja, ich bin ja reflektierter Mensch.
Ja, wir kommen schon langsam
zum Ende.
Zu den letzten, letzten Worten, aber bisher haben wir es schon auch. Also, wenn wir diese Fragen uns jetzt selber stellen wollten, können wir mal überlegen, sind wir eine Firma, die datenschutztechnisch aktuell ist? Wann wurde denn unser Datenschutz das letzte Mal auditiert oder geprüft, auch intern geprüft? Gibt es irgendwelche externen Partner, die wir, oder haben wir unsere externen Partner auch im Griff, datenschutztechnisch gesehen natürlich nur? Und was würde denn eine Aufsichtsbehörde feststellen, wenn sie unsere Prozesse anschaut?
Was ist denn, wenn man diese Fragen jetzt nicht klar beantworten kann?
Naja, dann gibt es unsere Telefonnummer irgendwo.
Ja, genau. office@meineberater.at. Also auch da kann man sich hinwenden und dann kommt gleich ein Angebot von uns, wenn man das möchte. Im Grunde genommen, es gibt Handlungsbedarf, wenn man diese Fragen, die der Murphy da jetzt gerade halt formuliert hat, nicht mit wir sind aktuell, wir auditieren uns regelmäßig oder lassen uns auditieren, wir schauen uns die externen Partner regelmäßig an und wir brauchen überhaupt keine Sorge vor der Behörde haben, weil wir haben alle Prozesse im Griff. Wenn man das nicht so beantworten kann, dann sollte man wieder mal einen Datenschutztag einplanen, um wieder auf letzten Stand zu kommen und sowieso regelmäßig schulen.
Richtig.
Ja, was ist denn unsere Zusammenfassung heute?
Naja, wir sehen auf jeden Fall, dass Datenschutzverstöße nicht nur dann passieren, wenn irgendein Hacker uns angreift, sondern auch durch fehlende, falsche, unzureichende Prozesse, die einfach alltäglich passieren oder wo halt Einstellungen vielleicht falsch getroffen worden sind. Wo es fehlende Kontrollen gibt, wo es unklare Zuständigkeiten, mangelnde Protokollierung etc. gibt, all das kann am Ende des Tages zu Strafen führen. Das heißt, das Unternehmen zahlt auf der einen Seite einmal zumindest finanziell, aber sicher auch mit einem Reputationsschaden.
Genau, weil diese großen Strafen, die lassen sich ja auch nicht geheim halten. Also Sie sehen, die spanische Behörde hat auch veröffentlicht, es war die Generali davon betroffen. In Österreich würden wir jetzt nicht wissen, welche Versicherung betroffen ist oder welches Unternehmen, außer es findet irgendein friendly Journalist heraus und veröffentlicht das dann. Aber kurz gesagt, wer nicht prüft, zahlt doppelt. Also das ist einfach so.
Genau.
Ja, das heißt, auf der einen Seite haben wir den monetären Schaden mit der Strafe und auf der anderen Seite einen indirekten, aber einen indirekten monetären Schaden, wenn es einen Vertrauensverlust durch den Reputationsschaden gibt und man entweder Kunden verliert oder neue dann gar nicht gewinnt.
Ja.
Also das hat in vielerlei Hinsicht eine große Auswirkung und wenn es dann noch ganz blöd läuft, dann zahlt man Schadenersatz auch noch. Also das sollten Sie alles verhindern und wir helfen auch gerne dabei. So, was ist das Fazit von heute? Ich glaube, das ist jetzt eh schon die dritte Zusammenfassung ungefähr.
Also das gibt's wirklich, letzte Fazit zum heutigen Tag. Wer zu lange zuschaut, keine falschen oder unzureichenden Entscheidungen trifft, wird irgendwann halt von der Realität eingeholt, entweder durch interne Datenpannen, durch externe Angriffe. Und wie so oft, wer in der Informationssicherheit alles im Griff hat, für den ist der Datenschutz zum Teil zumindest, also im technischen und organisatorischen Teil, bereits erledigt, kann man sagen.
Sehr schön. Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Danke, Murphy, für die Vorbereitung. Ich verspreche dir, der nächste Bescheid, den du sezierst, wird nicht 53 Seiten haben, vielleicht mehr.
Ja, genau, wahrscheinlich.
Das weiß ich jetzt noch nicht. Auf jeden Fall hören Sie wieder rein, wenn es auch das nächste Mal wieder heißt.
Mein Datenschutztheater, der Podcast von meinem Berater.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.